Ein herzliches Willkommen zur 44. Folge von Update Klima und Energie, die fünfte Episode der zweiten Staffel. Heute geht es um ein nördliches Bundesland, um die Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern, eines der deutschen Küstenländer mit ganz sicher hervorragenden, vor allem Windverhältnissen, aber insgesamt Potenzialen im Bereich erneuerbare Energien. Das aber, wage ich mal zu sagen, in der Wahrnehmung im Vergleich zu den vormals westlichen Bundesländern manchmal ein bisschen untergeht und nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich verdient. Und ich freue mich sehr, einen sehr kompetenten Gast dazu heute begrüßen zu können, mit der ich mich über den Stand der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern unterhalten kann und gerade das Spannungsfeld zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien und auch der fossilen Infrastruktur, die es ja dort schon gibt und teilweise noch entsteht. Ich begrüße, liebe Antje Habeck, dich persönlich. Freut mich sehr, dass du bei mir zu Gast heute bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, liebe Antje, du bist ja an wichtiger Position in Mecklenburg-Vorpommern tätig. Und zwar bist du ja so eine Art Geschäftsführerin, aber offiziell ist dein Titel, du bist Mitglied im Vorstand im Landesverband Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern und auch im Vorstand vom Bundesverband Windenergie, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Wie bist du dazu gekommen, dass du dein Berufsleben den erneuerbaren Energien, denn der Windenergie widmest?
Ja, schöne Frage, Stefan. Das kann ich sagen. Und zwar, ich habe mal Naturschutz studiert. Das war ganz interessant. Ich habe mich nämlich damals schon für Windenergie interessiert. Das war Anfang der 2000er. Und da bin ich schon auf Widerstände in meinem Studium gestoßen mit meinen Kommilitonen, dass die eben gesagt haben, du studierst Naturschutz, wie kannst du dich für Windenergie interessieren? Und da bin ich so drauf gekommen, dass ich das unglaublich spannend finde. Und dann habe ich in Berlin damals angefangen, beim Bundesverband Windenergie tatsächlich zu arbeiten, habe dort dann fast 10 Jahre gearbeitet, habe aber in der Zeit meine 3 Kinder bekommen, was natürlich das Arbeiten etwas erschwert hat. Dann habe ich mir überlegt, ich will zurück in meine Heimat nach Mecklenburg-Vorpommern, habe das gemacht, habe meine Kinder eingesackt und bin hier aufs Land. Und dann war tatsächlich diese wunderbare Stelle beim Landesverband Erneuerbare Energien frei zu dem Zeitpunkt, da habe ich zugegriffen, das hat geklappt und seitdem kann ich mir gar nichts anderes vorstellen, als für Klimaschutz und Energiewende zu kämpfen und zu arbeiten jeden Tag.
Oh, das ist ja interessant, dass du sagst, sozusagen die erste Konfrontation war dann, dass man diesen Widerspruch zwischen erneuerbaren Energien, Windenergie und Naturschutz, dass du darüber dann diskutieren musstest. Nun ist ja eigentlich doch völlig klar, dass Naturschutz ohne Bekämpfung von Klimawandel überhaupt nicht funktionieren kann. War dir das dann von Anfang an auch so ganz klar oder hast du tatsächlich auch erstmal dich dann da in den Gesprächen dir das dann erarbeitet?
Also mir war das tatsächlich schon, ja, von, also es war auch eher so vom Gefühl her. Bin ich noch da jetzt?
Ja.
Das war hier gerade auf meinem Bildschirm. Schon, dass ich irgendwie dachte, nee, die Klimakatastrophe, das ist eine viel größere Bedrohung. Also letztendlich will die Biodiversitätskrise nicht, hängt alles miteinander zusammen. Und ich wollte das gerne damals diskutieren, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Naturschützer und Schützerinnen, dass sie so teilweise verbohrt sind und auf diesen einen Käfer, auf diese eine Vogelart schauen, natürlich auch mit der Ökologie, aber so, ich glaube, das ist insgesamt ein Problem der Menschen, dass wir sozusagen nicht so weit in die Zukunft denken und Klimawandel, die Klimakrise, das ist so eine Bedrohung, die scheint noch so weit weg, wohingegen wir so eine aussterbende Vogelart zum Beispiel, das können wir direkt sehen, das können wir abzählen, das ist was Zählbares. Und ich habe immer gesagt, das steht doch trotzdem nicht im Widerspruch. Und da gibt es unglaublich viel Diskussion. Das ist ja nicht nur bei Windenergie, da geht es ja mit Bioenergie weiter. Die Flächenkonkurrenz sozusagen mit Naturschutz und Bioenergie, mit Solarenergie. Wir kommen da überall in dieses, ich höre immer dieses schöne Wort in mir dann, ein multikausales Spannungsfeld. Ja. Und fand es einfach auch eine unglaubliche Herausforderung, sozusagen dieses Spannungsfeld anzugehen und da mit allen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Und ja, das kann ich beim LEE hervorragend. Deswegen, da bin ich an ganz guter Stelle sozusagen, um daran zu arbeiten.
Also ich bin da natürlich ganz bei dir. Also wir können die großen Krisen nicht bewältigen, wenn wir nicht vor allem die Energieversorgung umstellen. Das war also bei mir definitiv von Anfang an die Motivation, warum ich für Energiewende arbeite. Und klar, dass egal was wir als Menschen tun, dass immer gewisse auch einen Einfluss auf die Natur hat, den man da minimieren muss, das ist ja dann aber auch klar. Aber ich denke, die Dimensionen, die sind offenbar uns beiden ja dann auch klar. Also Klimawandel ist die schlimmste Form von Eingriff in die Natur und auch den menschlichen Lebensgrundlagen. Nun haben wir ja glücklicherweise schon ganz guten Fortschritt, aber auch gemacht, vor allem halt mit den erneuerbaren Energien im Stromsektor, wo es ja gerade in Deutschland, jetzt sind wir bei knapp der Hälfte des Stroms, der aus Windenergie, Sonne, Bioenergie, Wasserkraft kommt. Wie ist denn da die Situation in Mecklenburg-Vorpommern? Kannst du so ein bisschen uns die paar Grundzahlen liefern, wie viel Anteil Windenergie hat und auch andere erneuerbare Energien. Wie ist da der Stand momentan?
Ja, wir haben ja natürlich hier in Mecklenburg-Vorpommern eine Sondersituation, weil wir haben bilanziell schon 200% mehr Stromertrag, als wir selbst verbrauchen im Strombereich. Das betrifft dann natürlich nicht Wärme, Mobilität, Industrie, aber im Strombereich bilanziell 200% produzieren wir sozusagen schon über unserem eigenen Verbrauch. Und das muss aber natürlich auch sein, weil wir als Flächenland auch natürlich einfach zur Energiewende beitragen können. Ohne die Flächenländer, die mehr produzieren, als sie selbst verbrauchen, wird die Energiewende nicht funktionieren. Wir haben jetzt aktuell 3000 Megawatt aus Photovoltaikanlagen und 3600 Megawatt auch mit Windenergie. Und gleichzeitig stecken natürlich ganz viele Windprojekte und Solarprojekte in der Genehmigungspipeline sozusagen. Genehmigungsstau nennen wir das. Also bei 1000 Anlagen könnten das ungefähr 3000 MW sein, Windenergieleistung, die wir hier produzieren könnten, wenn genehmigt werden würde. Das entspricht ja fast einem Kohlekraftwerk oder kleinen Kohlekraftwerken. Also das ist eine ziemlich erhebliche Menge. Ja, und wir haben unser Problem hier in MV sind tatsächlich für die Akzeptanz die Netzentgelte, die bei uns sehr hoch sind und was einfach problematisch ist, um sozusagen hier vor Ort da auch Akzeptanz zu schaffen. Weil die Leute auf dem Land, also gerade auf dem Land, bezahlen eben für diesen Netzausbau, der letztendlich allen zugutekommt. Aber wir zahlen hier in MV auf dem Land ja einen viel höheren Strompreis als jemand zum Beispiel in Berlin oder auch hier in MV in der Stadt, in Rostock oder in Schwerin sind die Netzentgelte günstiger. Das ist ungefähr für eine vierköpfige Familie sind es ungefähr 250 Euro im Jahr. Das ist auch nicht wenig Geld. Und da kämpfen wir als LEE für, dass wir bundeseinheitliche Netzentgelte bekommen und sehen da einen ganz großen Hebel. Sowieso ist natürlich der Netzausbau gerade der Flaschenhals, an dem wir wirklich arbeiten müssen. Da haben wir einfach die Probleme hier jetzt, dass jetzt die Projekte, die jetzt in der Pipeline stecken, sind unter anderem auch viele Photovoltaikprojekte. Und wenn die jetzt sozusagen genehmigt werden, bevor diese Anlagen, die Windenergieanlagen, die jetzt noch in der Genehmigung stecken, dann gibt es einfach keine Netzanknüpfungspunkte hier. Und das ist wirklich eine große Herausforderung, an der wir arbeiten und da Lösungen versuchen zu finden, gemeinsam mit den Energieversorgungsunternehmen hier, mit den Verteilnetzbetreibern, mit den Übertragungsnetzbetreibern. Ja, da ist noch ein weiter Weg bis dahin, bis wir es schaffen.
Also du sagst jetzt, wir sind jetzt bei im Moment Mecklenburg-Vorpommern produziert das Doppelte von der Strommenge, die das Land selbst verbraucht, 200% ungefähr.
Weil wir ja auch nicht viel Industrie haben hier in MV. Genau,
Das
ne? Wir
heißt,
haben,
dürfte aber dann die Spitzenposition sein in Deutschland, oder?
ich denke ja, wahrscheinlich knapp gefolgt von Schleswig-Holstein, die ja eine viel höhere Produktion haben, weil sie einfach Berge ausgebaut haben. Aber könnte sein, ja.
Das muss man ja erstmal festhalten, ne? Also das ist, glaube ich, nicht jedem so bewusst, dass also Mecklenburg-Vorpommern dann in Verhältnis zu dem, was an Stromverbrauch da ist, den meisten regenerativen Strom selbst erzeugt. Das ist ja dann schon mal was. Und wenn du jetzt gerade sagst, ihr seht, dass noch 3000 Megawatt an Windenergie und auch noch mehr Solarenergie ausgebaut werden könnte, ist das grob, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, die Zahlen, die du genannt hast, wäre das dann nochmal eine Verdoppelung?
Nee, ich hatte jetzt gesagt, was wir aktuell haben. Aktuell 3600 MW Wind und 3000 PV. Und die Ausbauzahl tatsächlich, was aus Berlin kommt, also wir haben ja die Ziele bis 2030, das 2,1% Flächenziel für die Bundesländer. Da kann man ja jetzt sozusagen noch jetzt überlege ich gerade die Zahlen. Also wir haben uns jetzt aus dem Netzentwicklungsplan, da gibt es einen Entwurf, kann ich auch gerne hinterher mal als Link noch mit in die Kommentare packen. Und da hatten wir jetzt 170.000 MW an Land für ganz Deutschland. Und wenn man da jetzt mal schaut, was ist der Anteil von Mecklenburg-Vorpommern flächenmäßig, hat Mecklenburg-Vorpommern 6,5% der Fläche von ganz Deutschland ist Mecklenburg-Vorpommern. Und dann wäre es ja folgerichtig, wenn wir von diesen 170.000 MW, was die Ausbauziele sind, bis 45, ja, wenn man 6,5% von dieser Energiemenge muss dann aus MV kommen, weil das unser Flächenanteil ist. Es gibt natürlich andere Rechenbeispiele, wie unsere Landesregierung rechnet dann gerne, oder es gibt verschiedene Rechenbeispiele, zum Beispiel Energieverbrauch pro Kopf. Aber so kann man dann natürlich nicht rangehen. So wird die Energiewende nicht funktionieren, wenn wir als Flächenländer nicht sagen, ja, wir sind ja auch irgendwo in der Verantwortung als Flächenland, unseren Beitrag für die Energiewende zu leisten. Und es wäre natürlich toll, wenn die Kommunen und wenn wir so daran gehen würden und sagen, ja, was können wir leisten? Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Wir haben ja hier viele Anti-Windkraft-Initiativen und auch insgesamt in der Bevölkerung ist es, sage ich mal, natürlich jetzt nicht unbedingt so ein sexy Thema, noch mehr Windenergieanlagen aufzustellen. Und wie gesagt, wir sehen da zum Beispiel durch bundeseinheitliche Netzentgelte, weil das wissen die Menschen hier. Die Menschen wissen das und auch wenn die Windkraftanlagen stehen, die wissen das, dass wir dafür bezahlen. Sie wissen nicht, wahrscheinlich nicht, dass das Redispatch-Maßnahmen heißt und wie das alles zusammenhängt, ne? Aber dass wir für die Windenergieanlagen bezahlen, dass sie vergütet werden, wenn sie ausgeschaltet werden, weil das Netz nicht ausgebaut ist, das ist schwierig zu vermitteln, dass wir jetzt nochmal doppelt so viele Anlagen brauchen, dass es eben keinen vorauseilenden Netzausbau gibt und diese ganzen Sachen. Das sind natürlich Infos, die braucht man dann auch. Aber als erstes müssten wir erstmal versuchen, sozusagen diese negativen Folgen, die Menschen hier vor Ort haben, nämlich durch die erhöhten Netzentgelte, dass wir die erstmal wegkriegen und dann können wir gucken, was kann es noch on top geben, ne?
Ich nehme auf jeden Fall jetzt mal raus, also ihr seid schon beim, also selbst wenn man jetzt mal Mobilität und Wärme mitrechnet, dann kommt er mit dem, was er an noch perspektivisch ausbauen werdet, kommt er auf jeden Fall locker dahin, dass er alle Sektoren abdecken könnt, wenn jetzt alles elektrifiziert wird und da seinen Überschuss habt. So, das ist erstmal so die Situation. Und dann kommt jetzt die Frage, die du jetzt gerade auch gesagt hast, dass dieser Überschuss ja dann irgendwo anders hingebracht werden muss und andere davon dann auch profitieren davon, dass ihr jetzt sehr viel mehr proportional an Ausbau von Windenergie und Solarenergie habt, als jetzt zum Beispiel natürlich bei Berlin, sowieso völlig klar. Und dann kommt die Frage der Netze, ne? Die du jetzt gerade schon angesprochen hast. Also du hast jetzt auch schon so ein bisschen das angedeutet, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen deutlicher machen. Die Wahrnehmung im eigenen Land in Mecklenburg-Vorpommern ist die, oder wie würdest du sagen, die Stimmung, wir sind jetzt stolz darauf, dass wir unsere Energieversorgung selbst decken können und das noch in der klimafreundlichen Weise und ohne, dass wir weiter Gas beziehen müssen? Oder ist tatsächlich mehr so die Diskussion, wir haben jetzt eine Last zu tragen?
Ja, da ist auch eine große Angst, dass da Grundstücke weniger wert sind am Ende. Und auch irgendwie, es ist so eine Neiddebatte auch, ne? Ah, da verdient jemand Geld. Die Menschen sehen eher, da verdient jemand Geld. Ich habe damit gar nichts zu tun, weil der Strom kommt ja aus der Steckdose, ne? Und bisher war die Energieversorgung so outgesourced, dass wir das gar nicht in unserem Blick hatten. So. Und jetzt kommt das in den Blick hier in MV in Form von Windkraftanlagen und großflächigen Freiflächen-PV-Anlagen. Und die Leute fühlen sich da dann vielleicht auch irgendwo nicht mitgenommen, ist aber auch ein schwieriges Thema, wenn ich dann gleich überleiten kann. Genau, ich weiß ja, dass du noch aufs Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz hinaus willst und ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, da sozusagen mehr so ein positives Gefühl für zu bekommen, das sehe ich tatsächlich kritisch, so wie es hier sozusagen angewendet wird. Es ist erstmal ein richtiges Signal gewesen, dieses Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz. Ich kann das ja mal kurz erklären. Das ist in MV vor 5 Jahren ungefähr auf den Weg gebracht worden von unserer damals noch SPD-CDU-Landesregierung und sollte letztendlich die Akzeptanz vor Ort fördern, indem eben alle Anwohnerinnen im Umkreis, ich glaube von 5 Kilometern, werden angeschrieben vom Projektierungsbüro und wird gefragt, ob sie sich beteiligen. Die geringste Beteiligung ist mit 500 Euro möglich. Hört sich erstmal irgendwie toll an. Und im Endeffekt haben wir bis jetzt in den 5 Jahren, in denen es dieses Gesetz gibt, 5 realisierte Projekte, die einmal mit 14 Beteiligten und einmal mit 20 Beteiligten aus diesem Verfahren rausgegangen ist. Ein unglaublicher Aufwand für den Betreiber letztendlich, der alle anschreiben muss, was jetzt zum Beispiel in dem Fall Schönberg, so heißt dieser Ort, wo das einmal jetzt hier sozusagen durchgeführt wurde, dann, ich glaube, 230.000 Euro gekostet hat, dieses Beteiligungsverfahren, also alle anzuschreiben, darüber zu informieren, Veranstaltungen zu machen. Und am Ende ist eine Beteiligung von 140.000, glaube ich, rausgekommen. Also der ganze Prozess war am Ende teurer, hat dieses Verfahren unglaublich in die Länge gezogen. Und am Ende, wer profitiert? Es sind im meisten Fall ja tatsächlich eben dann die wohlhabenderen Familien in dem Ort oder in den Orten, was dann wieder zu dem führt, was ja genau gegen die Akzeptanz ist, dass jemand sagt, ah, da wird jemand reich, ich habe da gar nichts von. Deswegen ist unsere, und das fordern wir von der Landesregierung schon ganz lange, dass da angepasst wird, dieses Gesetz, dass das Geld sozusagen, dass die Gemeinden beteiligt wird. Und deswegen ist das Gesetz auch eigentlich trotzdem gut, weil es eben den Paragraphen 6 im EEG mit angestoßen hat, dass sozusagen eine Bürgerbeteiligung in Form von, dass Gemeinden daran beteiligt werden, mit 0,6 Cent pro Kilowattstunde bei Windprojekten. Und dass nicht der einzelne Bürger davon sozusagen, der hat dann am Ende, wenn der 500 Euro investiert, dann hat er am Ende vielleicht 5 Euro im Jahr raus. Das ist nichts, was dazu führt, dass großflächig irgendeine Akzeptanz sozusagen geschaffen wird. Stattdessen könnte man eben die Gemeinden beteiligen direkt vor Ort, dass dort der Spielplatz ausgebessert wird, dass ein neues Feuerwehrauto gekauft wird, sowas. Dann könnte man über ganz andere Summen sprechen und würde nicht wieder sozusagen diese Schieflage, diese soziale, die es ja nun mal gibt, hier nochmal wieder verstärken. Das ist unser Ansatz.
Jetzt nochmal, vielleicht nochmal noch einen Schritt zurück gefragt. Wir haben ja Bundesländer, in denen das gut klappt. Jetzt gerade Schleswig-Holstein, da haben wir gerade schon so ein bisschen vergleichbar, auch ein Küstenland mit einem vergleichbar hohen Anteil, der ein bisschen offenbar niedriger ist. Also nach meiner Erinnerung liegt der ein bisschen unter 200%, aber auch beeindruckend. Dort sind ja diese nicht nur Beteiligungsmodelle, sondern das Bürgerenergie ist einfach so das Standardmodell. Da gibt es ganz bekannt die AG Netz als ein Zusammenschluss sogar von sehr vielen Bürgerwindparks. Warum ist die Situation da in Mecklenburg-Vorpommern anders? Was unterscheidet die beiden Bundesländer voneinander? Dass offenbar die Betreiberstrukturen sind ja offenbar doch unterschiedlich.
Ja, genau, na klar. Ja, das ist auch historisch natürlich gewachsen in Schleswig-Holstein. Die haben früher angefangen und tatsächlich würde ich jetzt sagen, dass dort auch beispielsweise landwirtschaftliche Betriebe früh eingestiegen sind in die Windproduktion, sich selbst als Energiewirt gesehen haben. Also genau, ich finde auch, es hat in Schleswig-Holstein, ich weiß das so ein bisschen von meiner Arbeit beim Bundesverband Windenergie, dass es dort ein ganz anderes Image ist. Da ist es sozusagen, ja, bist du schlau, dann machst du natürlich, holst du alles aus deinem Acker raus. Und wenn dann wenn da eine Windkraftanlage stehen kann, dann machst du das und dann beteiligst du dich auch daran. Dann bist du ein Teil dessen. Aber das funktioniert hier in MV nicht, weil die Strukturen sind anders. Wir haben später angefangen damit und oft sind ja die Investoren auch aus anderen Ländern, teilweise aus der Schweiz oder oft aus Süddeutschland. Und so ist es irgendwie so ausgelagert, sozusagen diese Energieproduktion. Es steht dann nur die Anlage, aber die Gewinne macht jemand anderes. Und wir kommen da gar nicht, es ist anders gewachsen einfach, würde ich sagen. Und die Einkommensverhältnisse sind natürlich in Mecklenburg-Vorpommern auch ganz andere als in Schleswig-Holstein, auch immer noch so viele Jahre nach der Wiedervereinigung ist es eben einfach so, dass die Leute in MV sozusagen, ja, einfach weniger Geld zur Verfügung haben und dann auch überlegen, ja, was mache ich jetzt mit den 500 Euro, die ich hier übrig habe? Packe ich mir die auf die Seite für die nächste Werkstattrechnung oder packe ich die da jetzt ins Windrad und dann ist es erstmal weg, sozusagen. Ne? Das ist eben die Frage. Also ich glaube, es liegt wirklich daran, an dieser historisch gewachsenen Struktur und dass das jetzt per Brechstange sozusagen nicht funktionieren wird, wenn wir jetzt sagen, ihr müsst jetzt hier aber beteiligen und ihr müsst euch jetzt beteiligen. Die Realität zeigt ja, dass es nicht funktioniert. Es wurden diese Beteiligungsverfahren durchgeführt und es haben sich von tausenden angeschriebenen Menschen nur 14 zurückgemeldet, die dort mit 500 Euro oder auch mal ein bisschen mehr, auch mal 5.000 sich da beteiligen wollen. Ne? Es ist von der Idee her gut, aber in der Umsetzung ist es einfach auch ein Bürokratiemonster. Und es gibt jetzt so viele Ausnahmen und wir hoffen einfach, dass Paragraph 6, eben die Gemeindebeteiligung mit 0,6 Cent pro Kilowattstunde, dass das einfach die Betreiber dann befreit von dieser Pflicht vom Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz, weil es einfach unglaublich aufwendig ist und nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt.
Ja gut, wir haben natürlich tatsächlich in anderen Bundesländern, das mag dann Teil davon sein, dann eher, dass das von unten gewachsen ist, ne? Also Es ist vermutlich schwierig, tatsächlich von oben zu bestimmen, dass bestimmte Dinge so und so ablaufen, sondern da halt, wo halt Genossenschaften von sich aus entstanden sind, da war ja nie nirgendwo eine Regierung, es war ja immer das Gegenteil. Das ist ja, glaube ich, wirklich die Geschichte der erneuerbaren Energien in Dänemark, in Deutschland hat damit begonnen. Nicht, dass die Regierung sagt, ihr müsst das so machen, sondern dass die Menschen gesagt haben, wir wollen das und das dann auch sogar durchgesetzt haben. Ging an mit großen Demonstrationen in den 90ern schon und gesagt haben, wir wollen das und ihr müsst entsprechend das so bitte anpassen, dass wir das dann auch können. Ist immer so ein bisschen frappierend, auch den Unterschied an so einer Stelle, aber dann zu sehen, natürlich hängt bestimmt viel damit zusammen. Wir haben ja auch einige Untersuchungen gemacht, so, wer beteiligt sich an Bürgerenergie? Da sind Frauen beispielsweise auch unterrepräsentiert und da war auch immer ein Grund, der angegeben worden ist, dass weniger Geld da ist. Also das ist sicherlich was man durchaus sehr ernst nehmen muss. Es gibt ja aber noch, ist das nicht in dem Gesetz auch vorgesehen, dass die Kommunen sich nicht nur in dem Sinne eine sozusagen Kompensation bekommen, sondern auch eine Möglichkeit der Kommune, sich zu beteiligen an dem Projekt? Ist das
ja, genau. Es beteiligen sich auch Kommunen, aber das ist absolut übersichtlich, weil da ist einfach auch tatsächlich sind da oft mehr Schulden als Guthaben sozusagen bei den Kommunen. Und einige haben das genutzt und wir sind auch gespannt, was da am Ende dann bei rauskommt. Ne? Wie ob da ne? Immer birgt so ein Projekt auch ein Risiko. Ne? Nicht jeder Standort wirft ja gleich viel ab. Das wird schon alles gut gehen, aber es ist trotzdem eine spannende Sache. Ich bin auch Fan von Bürgerenergie, aber natürlich widerspricht es nicht der Tatsache, dass wir natürlich auch Konzerne, Firmen, Unternehmen brauchen, die diese Energiewende jetzt durchführen mit dem Tempo, die wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen.
Ja gut, also ich meine, das ist jetzt eine Frage, die man so und so natürlich betrachten kann, weil wir wissen, dass das in einigen Ländern, in einigen Bundesländern auch nach wie vor Konzerne sind, die das Ganze abbremsen. Aber ich glaube, ein ganz interessantes Statement hat natürlich Pontenagel in meinem vorletzten Podcast gesagt, den Leuten muss auch bewusst sein, dass sie die Macht haben, was zu verändern. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Prozess, der noch ein bisschen andauert, weil ich glaube jetzt schon, dass mehr als die Promille auf dem Sparbuch irgendwie ein paar tausend Euro haben und haben in den letzten Jahren nichts gekriegt. Und stattdessen das in den Windpark zu investieren, wäre wahrscheinlich für sehr viel mehr auch gewinnbringend gewesen. Aber ich glaube, da haben wir als Branche auch ein Stück weit eine Verantwortung, die Leute da aktiv dazu aufzufordern und zu sagen, ihr seid Teil von uns. Das, glaube ich, ist das durchaus wichtig, weil die Akzeptanz ist ja sehr wichtig und die ist natürlich schon größer, wenn die Leute das als Teil von sich dann auch sehen. Ne?
Ist schon ein bisschen romantisch von dir.
Nee, das sehe ich überhaupt nicht romantisch, ganz im Gegenteil. Also wir müssen Projekte umsetzen können und wir brauchen die Zustimmung. Hat nichts mit Romantik zu tun.
Ja, aber das Geld ist ja nicht das Problem für die Projekte sozusagen. Wenn wir jetzt sagen, jetzt guckt mal alle noch in eure Sparbüchsen, ob ihr da noch was habt für die Projekte. Nee, es gibt natürlich auch viele Menschen, die auch in MV bereit wären, für solche Projekte Geld auszugeben. Wir haben ja auch Bürgerenergiegenossenschaften in MV, die sich auch schon unabhängig von dem Gemeinde- und Beteiligungsgesetz gegründet haben. Die haben auch lange Wartelisten, aber es gibt eben keine Projekte, die umsetzbar sind, weil, wie gesagt, die Genehmigungslage einfach eine Katastrophe ist. Und hier, wir haben ja in MV mit die längsten Genehmigungszeiten, also bis zu 4, 5 Jahren kann das schon mal dauern. Und ob dann das Windrad am Ende gebaut wird oder nicht, ich weiß nicht, ob du vom Urteil in Greifswald gehört hast. Da hat jetzt tatsächlich unser Oberverwaltungsgericht, ein Projektierer hat auf Untätigkeit geklagt und beim Oberverwaltungsgericht und hat Recht bekommen. Und die Begründung ist Paragraph 2 des EEG, nämlich dass der Ausbau der Erneuerbaren im überragenden öffentlichen Interesse steht. Und wir hoffen natürlich, dass auf Grundlage dieser Entscheidung jetzt viele Genehmigungen sozusagen jetzt erstellt werden. Aber das ist jetzt vom 7. Februar, diese Entscheidung. Jetzt sind wir schon 3 Monate weiter und es ist immer noch nicht so richtig viel passiert. Also es gab dann zwar einen kleinen Erlass von den Staatssekretärinnen des Umweltministeriums und des Wirtschaftsministeriums in MV, dass dieses Urteil eben oder überhaupt, dass der Paragraph 2, ne, der Ausbau steht im überragenden öffentlichen Interesse, in die Entscheidung, in den Genehmigungen mit einfließen soll. Aber das ist im Prinzip, steht auf Papier. Aber die Menschen in den Behörden, die da sitzen, die können das noch nicht so richtig umsetzen, weil sie einfach Angst haben, dass das hinterher ihnen das alles auf die Füße fällt.
Jetzt wollen wir nochmal einen anderen Aspekt betrachten. Mecklenburg-Vorpommern, ich hatte das ja auch, ist ja im Titel sozusagen bereits enthalten, ist ja nicht nur ein wichtiger Standort für erneuerbare Energien. Offenbar gibt es da Kontroversen darum. Aber ist ja auch wichtiger Standort für, oder als Transferland sozusagen, vor allem für Erdgas. So, nun habt ihr zum einen, habt ihr da sozusagen die Ehre gehabt, die Pipelines aus Russland, die Erdgaspipelines, dass die direkt bei euch ankommen, wo es ja auch dann, ich glaube, immer noch schwierige Debatten gibt, weil man das Ganze jetzt abwickeln muss mit Nord Stream 1 und 2 und dieser Klimastiftung, die da von Gazprom finanziert worden ist, wo offenbar die Landesregierung gerade nicht genau weiß, was sie jetzt damit tun soll. Aber das wollen wir jetzt nicht ins Zentrum rücken. Wir haben, das ist
meine
ja
eigene Veranstaltung zu machen.
Genau, auch nicht mein Hauptthema. Aber wir haben also zum einen, ist ja die Geschichte jetzt erstmal vorbei. Also aus Russland kommt ja erstmal nichts mehr ran. Aber es werden jetzt gleichzeitig ja Gasterminals gebaut. Und die sorgen, ich kriege selbst auch ständig Pressemitteilungen aus Rügen vor allem, offenbar jetzt ja auch für eine sehr kontroverse Diskussion. Nun will ich dich nicht fragen, was du von den Gasterminals selbst hältst, sondern mehr, wie du das Ganze jetzt einordnest aus Sicht auch der erneuerbaren Energien, weil nun gibt es wirklich sehr starken Widerstand. Es gab jetzt sogar eine Petition dann beim Bundestag von Tourismusverbänden mit initiiert auf Rügen, die wirklich Sorge haben, existenzielle Sorgen. Wir wissen, dass das, was an LNG-Infrastruktur da geplant ist, offenbar deutlich den Bedarf übersteigt. Das sagen uns auch wissenschaftliche Institute. Wie verhält sich die Diskussion dazu, die ja eben offenbar auch kontrovers ist, zu der Diskussion um den Ausbau der erneuerbaren Energien? Hilft euch das?
Ja, ob uns das hilft, das ist eine interessante Frage. Also man muss natürlich bedenken, dass die Versorgungssicherheit an allererster Stelle steht. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt diese LNG-Terminals geben soll. Dass die Energiewende sozusagen erst da ist, wo sie jetzt ist, das haben wir ja den Vorgängerregierungen zu verdanken. Und deswegen, wir müssen natürlich nach vorne schauen und müssen schauen, was leistet die Bundesregierung jetzt für die Energiewende. Das ist eine ganze Menge, das Osterpaket umzusetzen. Das wird uns viel Kraft kosten. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir diese LNG-Terminals schon brauchen, weil wir einfach anders als beim Strom gibt es einen Blackout. Wenn beim Gas, bei der Gasversorgung, wenn es da zu einem Blackout kommt, sozusagen, wenn das Gas dann einfach alle ist, dann hat das viel größere Auswirkungen letztendlich auf die Versorgungssicherheit von Deutschland, weil Gas Grundlage von so vielen Prozessen ist, letztendlich ja auch von der Stromproduktion. Und es kann einfach auch mal passieren, dass ein LNG-Schiff, man weiß es nicht, warum ausfällt, zum Beispiel durch Angriffe oder so. Und dann in diese Situation reinzukommen, nicht ausreichend Gas zu haben, das finde ich schon in Ordnung, dass die Bundesregierung das jetzt sozusagen verhindern will und deswegen einfach auf Reserve mehr vorhält jetzt zukünftig, als wir eigentlich brauchen. Und zufälligerweise sind die Leute, die vorher gegen Windkraftanlagen demonstriert haben, auch die, die jetzt auf Rügen stehen und gegen die LNG-Terminals sind. Das ist natürlich der Tourismusverband an vorderster Stelle. Das ist in MV auch wirklich ein Problem. Es gibt Naturschützer auf Rügen, die sagen, das Allerschlimmste für uns, für unsere Region auf Rügen sind die Windräder. Ja? Da ist gar nicht die Diskussion, hat vielleicht auch der Tourismus da einen Einfluss? Nein, die wollen natürlich ihre schöne Landschaft behalten und da stören die LNG-Terminals. Natürlich ist es wahrscheinlich nicht schön anzusehen, aber die Versorgungssicherheit, dass wir die erhalten, das ist einfach die oberste Priorität. Und deswegen haben diese LNG-Terminals jetzt wahrscheinlich noch ihre Berechtigung. Wenn wir das, wenn wir das Ausbautempo, wie es angestrebt ist, einhalten, dann brauchen wir die wahrscheinlich auch bald nicht mehr. Aber im Moment ist es wahrscheinlich noch wirklich ja, notwendig.
War jetzt gar nicht meine Frage, aber ich verstehe jetzt, und das überrascht mich jetzt dann schon ein bisschen, dass du der Meinung bist, dass die LNG-Terminals so, wie sie jetzt sind, obwohl jetzt ja auch bis hin zu Claudia Kämpfer sagen, wir brauchen die nicht. Du bist der Meinung, dass das okay ist, wenn wir die da bauen?
Da vertraue ich insofern natürlich der Bundesregierung, dass sie sagt, wir wollen, oder das ist ja vom Bundeswirtschaft, also ich vertraue tatsächlich dem Bundeswirtschaftsminister, meinem Namensvetter Herrn Habeck. Klar macht der wahrscheinlich auch Sachen, wo er auch manchmal so die Zähne zusammenbeißen muss, aber beim LNG geht es einfach um Versorgungssicherheit und da kann man nicht sagen, da fahren wir jetzt hier mal knapp und dann gucken wir mal, wo das Gas herkommt, sondern da muss man jetzt wirklich schon da auf Nummer sicher gehen und wie gesagt, anders als beim Strom, wo man einfach auch mal sagen können, okay, die Region, da schalten wir jetzt mal 6 Stunden den Strom aus, die Gefriertruhe hält das so lange aus und dann, wenn es dunkel wird, können sich eine Kerze anzünden. So ist es eben beim Gas nicht. Da geht dann, ja, da gehen dann einfach Prozesse, die funktionieren dann nicht mehr. Und das müssen wir verhindern, auch im Interesse der Energiewende, weil die Energiesicherheit, die Energieversorgung, ich weiß, Frau Kempfert, ich habe Frau Kempfert live gesehen in Wilhelmshaven. Sie schimpft ganz doll und ich bin ein großer Fan von ihr. Aber wie gesagt, da vertraue ich tatsächlich doch dann dem Bundeswirtschaftsminister.
Also ich kann jetzt die Argumentation auch wirklich nicht nachvollziehen, weil beim Strom der Blackout ist wesentlich schlimmer als bei Gas haben wir große Speicher, da ist ja deutlich mehr Redundanz im System. Also es gibt immer Speicher, die eine Gasversorgung sicherstellen, auch wenn mal ein Schiff ausfallen würde. Und es geht ja jetzt auch wirklich um langfristige Investitionen. Also ich bin persönlich schon sehr irritiert darüber, dass man, und das wissen wir auch alle, dass die Gaskonzerne einen sehr großen Einfluss haben. Ich hatte auch einen Podcast dazu mit Lobby Control. Die offenbar schaffen, sehr gut ihre Interessen in Berlin durchzusetzen, was ja schon wieder reingeht, auch längerfristig uns als erneuerbare Energienbranche betrifft, weil wenn es beispielsweise jetzt geht um den Einsatz von Wasserstoff, wo der herkommt und so weiter, spielt das ja auch eine Rolle, wobei man auch schon durchaus das sehr, sehr kritisch sehen muss. Also ich halte es für eine Infrastruktur, eine fossile, die heute für Jahrzehnte dann da ist, schon für sehr, sehr riskante Strategie aus Sicht der erneuerbaren Energien. Aber gut, wir sind jetzt so ein bisschen davon abgekommen, dass
Aber du siehst ja die Geschwindigkeit auch, mit der wir ausbauen können. Und die reicht ja nicht aus um unsere Energieversorgung. Man kann nicht einfach sagen, wir schalten jetzt mal die Kohlekraftwerke aus, Atomkraft, alles super, haben wir jahrelang für gekämpft. Gleichzeitig hätte aber der Ausbau der Erneuerbaren ja in einem ganz anderen Tempo vorangehen müssen. So laufen wir auf die Gefahr, dass wir den Erneuerbaren, was sie können für Versorgungssicherheit sorgen. Aber dazu brauchen sie die Grundlagen. Und dafür brauchen wir noch das fossile System leider. Ja.
Da sind wir aber, beißt sich jetzt den Katzen in den Schwanz, wo du gesagt hast, ich hätte eine romantische Einstellung. Wir müssen Bürgerinnen und Bürger einbeziehen, so wie das bis 2017 übrigens deutlich besser der Fall war, bevor die Ausschreibungen kamen. Von da hat die Akteursvielfalt und bundesweit gelitten. Das mag in Mecklenburg-Vorpommern ja mal eigener speziell eine andere Situation sein, aber die ist tatsächlich mit, und das kann man auch wirklich nachvollziehen, mit der Einführung der Ausschreibungen haben sich auch Genehmigungsverfahren verlängert und die Ausbaugeschwindigkeit hat sich massiv verlangsamt. Also es ist nicht so, dass das vom Himmel gefallen ist, sondern genau die Dinge hängen zusammen. Und gerade wenn man eben einen realistischen Blick auf die Dinge hat und das sieht, was aber leider relativ wenig passiert, dann müsste man sehen, dass man mit einer Betonung der maximalen Wertschöpfung vor Ort, dass man damit richtig Geschwindigkeit reinbringen würde. Wobei ich wirklich noch mal ganz spannend finde, die Diskussion, wie denn längerfristig Mecklenburg-Vorpommern denn da aufgestellt werden sollte aus eurer Sicht. Es gibt ja sicherlich die Möglichkeit, also ich selbst wohne ja in Bonn, es gibt eine Studie, die hat vor über 10 Jahren schon nachgewiesen, dass selbst Bonn mit dem Umland sich selbst versorgen könnte. Also wäre eigentlich gar kein Bedarf, Energie zu importieren. Klar, wir haben genug Sonne und Wind. Die Möglichkeit besteht eigentlich überall. Gut, von großen Städten wie Berlin, die brauchen nur ein bisschen Umland. Aber es gibt immer die Diskussion, manche sagen, wir müssen unbedingt importieren von anderen Kontinenten vielleicht sogar. Manche sagen, wir müssen in Anführungszeichen importieren von Küstenländern, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Die Frage ist, wollen das dann die Menschen in diesen Ländern, dass sie mehr Windenergie haben? Und ist das notwendig? Wie seht ihr dann langfristig die Perspektive von Mecklenburg-Vorpommern? Also was ist da eure Vorstellung? Eigenbedarf zu decken, da seid ihr jetzt schon fast dabei. Aber langfristig wollt ihr vielleicht sogar auch Wasserstoffproduzent werden und das dann für andere Regionen von Deutschland zur Verfügung stellen. Was ist eure Zukunftsvision?
Ja, Zukunftsvision ist in Bezug auf Wasserstoff schon das richtige Stichwort, finde ich. Also wir laufen ja tatsächlich eher auf eine Ökostromlücke hin und da jetzt großartig diese Wasserstofffantasien, die viele ja haben, auszuleben, ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Es wird ein wichtiger Bestandteil der Energiewende sein, aber wir sind auf jeden Fall nicht dafür, hier irgendwas autark zu machen. Wir wollen nicht Mecklenburg-Vorpommern autark mit Energie versorgen. Das kann überhaupt nicht das Ziel sein. Wir sind angewiesen auf das bundesdeutsche Stromnetz, auch auf das europäische Stromnetz, sind wir ja jetzt schon und auch mit Erneuerbaren umso mehr. Von daher, von Überschuss würde ich da gar nicht sprechen, weil das immer ein Geben und Nehmen ist. Wenn irgendwo weht immer der Wind und wenn bei uns nicht, dann woanders. Und da, so tauschen wir uns unter den Bundesländern aus. Und Wasserstoff zu produzieren, wie gesagt, dafür haben wir im Moment noch gar nicht die Kapazitäten, sondern wir müssen erstmal, wenn wir den Klimaschutz wirklich schaffen wollen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir die Kohlekraftwerke im Süden abschalten, dann müssen wir aus der Gasverstromung langfristig raus und dazu brauchen wir einfach mehr Anlagen und müssen zubauen, sonst funktioniert es nicht. Und dann irgendwann kann man auch über Wasserstoff natürlich nachdenken, den man dann wahrscheinlich auch noch importieren muss aus anderen Ländern, bis wir so weit sind, dass wir aus unseren eigenen Erzeugungsanlagen dann ausreichend Wasserstoff produzieren können. Wir finden, einen ganz wichtigen Aspekt ist die Netzdienlichkeit von Erzeugung. Also auch nicht nur von Erzeugung, sondern auch von Verbrauch. Und das ist wirklich, wir haben die ersten 50% der Energiewende geschafft. Teilweise haben wir ja 50, also bilanziell haben wir ja 50% Erneuerbare in ganz Deutschland. Aber die letzten 50%, die werden ungemein schwieriger für uns werden, wenn wir auf 100% kommen wollen. Die ersten waren okay. Jetzt wird nach und nach abgeschaltet und wir werden sehen, dass wir diese Flexibilitäten brauchen, dass wir schauen müssen, dass wir Solaranlagen nicht mehr nur noch nach Süden ausrichten, sondern auch Ost- oder vor allem Ost-West-Ausrichtung. Das sind so ganz kleine Stellschrauben, die aber ganz viel ausmachen können. Und da sind wir einfach dabei, sozusagen diese Transformation mit zu begleiten und als Flächenland in MV natürlich da unseren großen Beitrag zu leisten. Und das wird natürlich spannend, ob wir das schaffen, ob wir da hier alle sozusagen mitbekommen. Entschuldigung, was war jetzt deine Frage? Sag nochmal, ja, wo wir hin wollen.
Wie langfristig eure Vorstellung ist von der Energieversorgung. Ja, ne? Also
genau, also wir wollen natürlich
100%. Welche Rolle soll Mecklenburg-Vorpommern haben? Soll das, und es ist klar, also ich meine, wir sind ja alle, glaube ich, wissen genug, dass es niemals sozusagen mal an einer Stelle ständig das selbst decken kann. Aber einfach mal so insgesamt bilanziell, wie stellt ihr euch das vor, soll Mecklenburg-Vorpommern gucken, dann wäre ja der zusätzliche Bedarf ja nicht allzu groß, wenn man noch ausbauen möchte, um den Eigenbedarf zu decken. Dann, wenn er verdoppelt, habt ihr das wahrscheinlich ungefähr. Oder wollt ihr als Bundesland auch Exporteur sein in andere Bundesländer? Was ist eure Vorstellung?
Ja, natürlich, unbedingt. Wir müssen Exporteur sein, weil wir ja Fläche haben, weil wir einfach Fläche haben, mit der wir die Klimaschutzziele erreichen können. Und das ist unsere Pflicht, denke ich. Und da muss man einfach schauen, dann werden wir wahrscheinlich 70% letztendlich bilanziell Windenergie, 20% Solar, 10% Biomasse, was man aber auch ganz, da, wie gesagt, da könnten wir nochmal ein eigenes Thema auch zu aufmachen, zu Biomasse, dass man schaut, wie kann man da tatsächlich effizient Energie produzieren. Kann das mit Mais und Raps, ist es effizient oder sollte man vielleicht doch lieber schauen, dass man die Elektrifizierung, die ja überall jetzt passiert durch Wärmepumpen und E-Mobilität, ob man da nicht eher drauf setzt, die Flächen für Photovoltaik oder Wind natürlich dann auch zu nutzen. Das sind alles Fragen und Aufgaben, denen wir uns stellen müssen, die wir angehen als LEEMV. Und ich lade natürlich alle, die hier jetzt zugucken und zuhören, an dieser Stelle gerne ein, mal auf www.lee-mv.de zu schauen. Kontaktiert uns, macht mit. Wir sind ein toller Verband und wollen einfach uns diesen Aufgaben annehmen und machen das mit verschiedenen Facharbeitsgruppen. Wir gründen jetzt gerade eine Facharbeitsgruppe Netze, wo wir uns eben damit auseinandersetzen, was können wir machen, dass die Energiewende funktioniert. Im Moment scheitert es hier und wird es wahrscheinlich tatsächlich an dem Netzausbau scheitern. Da können wir das ist einfach schwierig. Aber das ist alles ein Prozess. Es gibt eben, wie gesagt, keinen vorauseilenden Netzausbau. Wir brauchen erst die Erzeugungsanlagen, um dann das Netz auszubauen. Aber es ist alles sehr kleinteilig und wir hoffen, dass wir da unseren Anteil zu leisten können. Und als Bundesland machen wir das natürlich, hoffe ich.
Sehr gut. Also wir gehen davon aus, Mecklenburg-Vorpommern wird weiter an der Spitze bleiben. So wie es kurz vor Schleswig-Holstein ist, tendenziell da bleiben. Und eins ist, glaube ich, ziemlich klar. Wir hatten ja gerade dazu hatte ich auch eine Podcast-Folge, wir hatten ja gerade den Volksentscheid in Berlin, der ja zwar die Mehrheit hatte, aber dann nicht gültig geworden ist. Aber Berlin beispielsweise wird sicherlich eine ganze Menge an Strom von Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise sicherlich dankbar aufnehmen. Insofern gibt es da sicherlich gute Voraussetzungen, dass das ganze Thema komplex ist, dass auch das Thema Biomasse, ich glaube, das haben wir sowieso vor 20, 25 Jahren viele von uns ein bisschen überschätzt und dass man gucken muss, wie die Rolle da von Biomasse weitergehen kann. Vielleicht mehr in dem Bereich von Speicherung, was heute Gas macht, dann auch so für eine Flexibilisierung. Sicherlich auch spannend für Mecklenburg-Vorpommern als ein Land, das ja auch viel Landwirtschaft hat. Insofern bleibt es sicherlich spannend. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg, auch mit der lokalen Beteiligung, dass die Menschen dann vor Ort wirklich verstehen, sie haben was davon, sie haben konkret was davon, damit Mecklenburg-Vorpommern eins der Hauptenergieländer in Deutschland bleibt. Viel Erfolg und damit gerne dir noch ein paar abschließende Worte.
Ich drücke uns allen die Daumen, dass wir jetzt hier noch die Kurve kriegen mit der Klimakatastrophe. Ich lache da jetzt drüber. Ich habe ein bisschen Angst davor und deswegen würde ich mir wünschen von allen, die jetzt hier zuhören, dass wir alle mit ganz viel Engagement und Leidenschaft da rangehen. Das machen wir.
Ich glaube, wir können auch für die, die uns zuhören, sagen, dass dein Kind gerade im Hintergrund war. Ich glaube, das ist sicherlich eine wichtige Motivation, bei mir sicherlich auch. Wir müssen tatsächlich gucken, dass diese Welt auch für unsere Kinder so bleibt, dass sie gut weiterleben können. Herzlichen Dank, liebe Antje. War mir ein großes Vergnügen. Und vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und damit verabschieden wir uns. Und ich werde in Kürze den Gast für die nächste Episode bekannt geben. Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.